in unsere Herzen fällt, dass es wie eine Pflanzung ist, wie ein Same, der aufgeht, der anfängt zu leben und gedeiht und uns verändert und zu Glauben führt. Das brauchen wir. Das habe ich heute Morgen bei diesen Liedern, besonders bei den ersten zwei, drei Liedern und auch bei der Einleitung und dem, was Lydia dann sagte, so empfunden. Und das Ganze, was wir gesungen haben, ne, wir rufen Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Ne, was ist denn das für ein Verhalten? Ne, wenn ich bedroht werde, dann ist es nicht normal in der Welt zu sagen Halleluja. Nein. Aber das bedeutet, ich schaue auf zu meinem Gott. Ich weiß, das war das nächste Lied, er ist größer als alle unsere Sorgen, als alles, was uns bedroht. Er ist größer. Und das kannst du nur von Herzen sagen, wenn dieser Same, sein Wort, in dein Herz gefallen ist und aufgegangen ist. Wenn du in einer Beziehung zu diesem lebendigen Gott stehst und weißt wirklich, er ist da. Auch wenn du ihn nie gesehen hast, aber wenn du es weißt in deinem Herzen, er ist da. Er hört mich, er sieht mich, er wollte mich, er hat mich mit Leben beschenkt, in diese Welt gebracht. Wenn du das weißt und er dir nicht egal ist, sondern du daraus deine Schlüsse ziehst und sagst, ich will ihm nachfolgen, ich will nahe bei ihm sein, dann wirst du ihn erkennen. Du wirst ihn erkennen und aus dieser Erkenntnis heraus kannst du dann irgendwann sagen, Halleluja, mein Gott ist größer. Und wenn da eine Bedrohung ist, eine Sorge ist, ein Feind ist, dann sage ich, Halleluja. Das ist mein Lied, weil ich weiß, mein Gott ist größer. Er hilft mir, er kommt und hilft mir. Wie oft lesen wir das in den Psalmen? David hat das so oft erlebt, dass er in Bedrohung war, um sein Leben fürchten musste und Angst hatte. Und dann rief er zu Gott. Und Gott hat ihn befreit. Das ist sein wiederkehrendes Zeugnis. Er hat mich befreit. Ist das nicht wunderbar, dass so ein Zeugnis, so ein Lebenszeugnis in der Bibel steht, dass wir sagen können, das hat der David wirklich erlebt. Und daraus können wir uns stellen und können die Hoffnung haben, die Zuversicht, dass Gott nicht anders mit uns umgeht. Lasst uns nach Glauben trachten. Und ich lade jeden hier ein, egal wie weit du von Gott weg bist, ob du schon sein Kind bist, aber einfach noch diese Nähe haben möchtest, dieses gewachsene Vertrauen, oder ob du weißt, ich habe eigentlich mein Leben noch gar nicht in seine Hände gelegt. Ich lade dich ein, tritt ein in diese Beziehung durch Jesus Christus. Erkenne an, dass du Hilfe brauchst, dass du ein Sünder bist. Erkenne an, dass du verloren bist ohne ihn. Und dann wirf dich in seine Arme. Er nimmt dich herzlich gerne an und heißt dich herzlich gerne willkommen. Er tritt herzlich gerne als dein Vater, als dein Erlöser, als dein Erretter, als dein König, als dein Freund in dein Leben ein. Herzlich gerne. Und obendrauf ist es gekrönt, du bist sein Kind und er ist dein Vater. Er wartet darauf. Zögere nicht. Zögere nicht. Das ist das Beste, was du gewinnen kannst in deinem Leben. Diese Beziehung zu Gott. Wieso? Weil dein Leben nicht für 70 Jahre angelegt ist und nicht für 80 Jahre. Im Psalm steht, währt das Leben lang, dann ist es 70 oder 80 und ein paar Verse weiter steht, bedenke, dass du sterben musst. Habe ich letztes Jahr schon mal gesagt. Danach kommt eine Ewigkeit. Glaub doch nicht, danach ist nur Stille und nicht mehr da oder was weiß ich. Nein, Gott sagt, im Prediger lesen wir das, im Kapitel 3, er hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Der Mensch möchte leben, er will nicht sterben, das ist das, was Gott in unsere Herzen gelegt hat. Die Suche nach Leben. Und er ist gekommen, um es dir zu schenken. Ohne irgendwie was zahlen zu müssen. Nein, er selber zahlt den Preis am Kreuz für die Sünde. Der Sünde Sold ist der Tod. Jesus bezahlt es für dich und sagt, Sei frei, nimm's an. Ich bezahle, du darfst leben. Halleluja. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Aber immer wieder gut zu hören. Ne? Ich habe heute was ganz Langweiliges mitgebracht. Gestern habe ich noch zu Heike gesagt, als ich mir nochmal die Predigt für heute angeschaut habe, ich predige heute über Bergpredigt. Und die Bergpredigt erstreckt sich über 3 Kapitel im Matthäusevangelium. Und ich habe das erste Kapitel, das Kapitel 5 im Matthäusevangelium, habe ich schon 10-mal gepredigt drüber. 10 verschiedene Themen. Und ich sage, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist so gehaltvoll, diese Bergpredigt. Ja, stellt euch vor, um euch das nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen. Jesus kam, nachdem er getauft worden war und den Heiligen Geist empfangen hatte, ging er umher und sagte, tut Buße, denn das Königreich ist nahe gekommen. Matthäus 4, Vers 4. Tut Buße, kehrt um, das Königreich ist nahe gekommen. Und in ihm ist dieses Königreich nahe gekommen. Und dann hatte er eine große Schar von Menschen, die sich da versammelt hatten, auf diesem Berg, auf dem er stand. Oder ich sag mal so, in manchen Übersetzungen steht zum Berg, da andere da so eine Anhöhe. Ich denke einfach, er hat erhöht gestanden, oben auf dem Top von dieser Anhöhe, sodass ihn jeder sehen konnte und ein bisschen mit ein bisschen unter ihm standen dann die Menschen. Und jeder konnte ihn sehen und der Schall konnte sich einfach so entwickeln und jeder konnte ihn hören. Und da waren viele tausend Menschen. Und das waren überwiegend Juden. Und da waren auch Pharisäer dabei. Und die waren alle gegründet in diesem alten Bund, in diesen Gesetzesnormen, die die Juden halt hatten aus dem Bund mit Gott. Woran die sich hielten, was das ganze Leben durchzog. Den ganzen Alltag. Da war ja nicht nur der Sonntag dann der Sabbat in der Synagoge, sondern das durchzog den gesamten Alltag. Und dann geht Jesus hin und verkündigt ihnen das Königreich. In wenigen Worten eigentlich. Zusammengefasst hier in der Bibel in 3 Kapitel. Und als erstes beschreibt er den Menschen im Königreich Gottes und zeigt so die Charakterzüge. Demütig, sanftmütig, er trägt alles. Und ich muss ich selber gucken. Wenn man verleumdet wird, soll man Glückseligkeit. Glückselig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Glückselig sind die Friedensstifter, die reinen Herzens sind, die Barmherzigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, die Leid tragen um seines Namens willen, die geistlich arm sind und sich nicht für die Macker halten, die alles wissen. Das zeichnet er, dieses Bild. Also eine Sache, mit der du eigentlich in der Welt niemandem kommen darfst. Weil du dann sofort das Urteil bekommst, du hast ja einen an der Schüssel. Aber das sagt Jesus, das ist der Mensch im Königreich Gottes. Und er sagt dann, wenn ihr so seid, dann seid ihr wie Salz und wie Licht auf dieser Erde. Ihr werdet Repräsentanten dieses Königreiches sein. Und ihr werdet was davon bezeugen, durch euer Leben und durch euer Wort. Und dann spricht er über die Gerechtigkeit, über die Erfüllung des Gesetzes. Alles das, was diese Juden und die Pharisäer und die Menschen um ihn herum alle kannten aus dem Alten Testament, aus dem Bund mit Gott. Und er sagt, ich habe das erfüllt. Ich bin auch nicht gekommen, um es aufzulösen. Will ich nicht. Nein, dieses Gesetz, jeder Buchstabe bleibt so lange bestehen, bis alles das, ich sage mal, der Heilsplan Gottes erfüllt ist. So lange bleibt es bestehen. Das hat Bestand. Es ist nicht weg, auch nicht durch den neuen Bund ist es nicht weg. Das sind Maßstäbe Gottes, die er gesetzt hat für ein Zusammenleben mit ihm und für ein Zusammenleben von Menschen untereinander. Und wenn man mal, finde ich ganz interessant, gerade in unserer christlichen Kultur hier, ne, über Jahrhunderte sind diese Dinge in unsere Gesetzgebung eingeflossen. Schau nur mal in das bürgerliche Gesetz und in die Strafgesetzgebung. Da findest du die Dinge aus der Bibel wieder. Das findest du da. Aber der Zeitgeist ändert sich und manches wird jetzt halt neu bewertet und neu gemacht. Und dann sagt er, also so wie die Pharisäer euch das vorleben, reicht es nicht. Ihr müsst eine bessere Gerechtigkeit haben. Nicht eine Gerechtigkeit aus Werken heraus, aus der Handlungsebene, sondern eine Gerechtigkeit aus eurem Herzen heraus. Erfüllt mit dem Geist Gottes, seid ihr dazu in der Lage. Und das heißt, nur Gott selber kann es in uns wirken, indem er uns zu einem neuen Menschen macht. Indem er uns erfüllt mit seinem Geist und indem er Gestalt in uns annimmt. Nur dann ist es möglich. Nur dann ist es möglich. Die Gerechtigkeit aus Werken, das, was die Pharisäer vorlebten und einforderten, zählt nicht. Wie heißt es da? Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Muss besser sein als bloße Werke. Wie ich das gerade schon sagte, wenn wir beten und den Feind sehen, ja, und Sorgen haben, der Sieg, den wir gerade besungen haben, der steht uns nur zur Verfügung, wenn wir Glauben haben. Genauso ist es mit der Gerechtigkeit. Nur die Glaubensgerechtigkeit zählt vor Gott. Aus Glauben werdet ihr gerecht sein. Aus Glauben kannst du nicht machen. Das Wort ist wie ein Same, der das in deinem Herzen bewirkt. Aus Glaube. Nicht, dass du den ganzen Tag gerecht vor Gott plockerst und versuchst, gerecht zu sein. Und wenn du einen Fehler machst, dass du dich selbst kasteist oder was weiß ich alles mach. Diese Früchte gibt es ja auch in der Kirchengeschichte mit der Selbstkasteiung und sowas, um sich selbst zu strafen. Findest du nirgends in der Bibel. Jesus hat was anderes gepredigt. Und dann greift Jesus so einzelne Gebote aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund auf und sagt die, ihr habt gehört, leitet er immer ein, du sollst nicht morden. Und dann sagt er, aber ich sage euch das Neue, in meinem Königreich gilt. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, es ist euch gesagt, wer eine Frau sich von einer Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Aber ich sage euch, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst keinen falschen Eid leisten. Aber ich sage euch, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Jesus verkündigt das Leben in seinem neuen Bund. Im alten Bund hat Gott einen Handlungsrahmen für die Gesellschaft geschaffen, sodass es funktionierte. Und Jesus sagt, das hebe ich nicht auf, aber eigentlich ist der Wille Gottes ein ganz anderer. Und ich finde das so schön, am Ende dieser Auflistung endet er dann auch mit Aufforderungen an die Zuhörer. Da sagt er zum einen, ihr sollt dem Bösen nicht widerstreben. Okay, wenn mir einer Böses tut, dann haue ich auch mal gerne einen zurück. Wehrt euch doch. Aber er sagt, ich will, dass ihr dem Bösen nicht widerstrebt. Das heißt, das Böse zulassen. Sich gefallen lassen. Und dann sagt er, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Ja, du hast davon gesprochen, Gott ist vollkommen und wir dürfen erkennen als Sünder, wir sind's nicht. Aber dann sagt Jesus später zum Abschluss dieser ganzen Auflistung, darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lydia, ich gebe dir vollkommen recht. Aber Jesus sagt hier an dieser Stelle, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Letzte Woche Sonntag hat der Martin gepredigt über die Selbstprüfung, dass wir uns selbst prüfen sollen. Und an eigener Stelle hat er gesagt, dass wir uns vergleichen. Das sei das Schrecklichste, weil es zu Neid führt und zu Hass oder was weiß ich, zu Überheblichkeit. Ich bin besser und ich bin schlechter und hin und her. Wir sollen uns nicht vergleichen mit unseren Geschwistern, mit Menschen, Aber hier steht, vergleich dich mit Gott. Du sollst vollkommen sein, so wie Gott vollkommen ist. Ja Gott, wie vollkommen bist du denn? Lass dich doch mal anschauen, damit ich meinen Maßstab erkenne. Das ist das, was in der Bergpredigt steht. Die Bergpredigt wird bezeichnet als das Grundgesetz des Himmelreichs Gottes. Das, was das Leben in diesem Reich ausmacht. Ja. Ich frage mich manchmal, hat Jesus das für das Diesseitige schon so gesagt? Oder ist das das, was jenseits mal sein wird? Da kann ich mir das gut vorstellen. Im Diesseits sage ich mir, okay, das kann man anstreben. Ich sage mir das, ich kann das anstreben. Ich möchte dem nachjagen. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte was von diesen Charaktereigenschaften in mir haben. Ich möchte so handeln können. Teilweise gelingt mir das. Aber ich weiß, da gibt es noch eine Instanz in meinem Leben, dieses Fleisch, was mich manchmal hindert. Und dann darf ich mit Paulus sagen, oh, ich armer Wicht, ich tue das, was ich will, tue ich nicht. Aber das, was ich nicht will, das tue ich. Ich armer Kerl, wer wird mich erlösen? Sagt er. Halleluja. Dafür ist Jesus gestorben, um unser Versagen immer wieder aufzufangen, immer wieder uns aufzurichten. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit finden kein Ende. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit sind immer größer. Immer größer, so wie wir das heute Morgen gesungen haben. Er ist immer größer. Gute Botschaft. Strebe nach dem, was du in der Bergpredigt hörst. Auch wenn das Ziele sind, die dir unerreichbar scheinen. Aber sag dir, wie vollkommen bist du, Gott? Wie gehst du in deiner Vollkommenheit mit mir um? Was tust du in Bezug auf mich? Du hast dein Leben für mich gegeben. Du liebst mich ohne Ende. Du bist immer da. Du bist an meiner Seite. Du begleitest mich. Du stärkst mich. Du ermutigst mich. So gehst du mit mir um. Herr, lass mich vollkommen sein, so wie du vollkommen bist. Ich will danach streben. Ich will danach streben. So wie wir das letzten Sonntag gehört haben, prüfen. Herr, halt mir einen Spiegel vor Augen, dass ich mich selber erkenne. Ein Spiegel aus deinem Wort, der mich so widerspiegelt, wie du mich siehst. Und dann lass mich die blinden Flecken sehen und hilf mir, dass wir sie bereinigen. Ich danke dir, dass du sie bereinigst, dass du mir weiterhilfst. Die Bergpredigt. Und auch das hatte ich eigentlich nicht geplant. Aber ich wollte über das Schwören sprechen, weil da bin ich jetzt in meiner Agenda. Wir haben noch 2 Punkte. Das Schwören und die Feindesliebe. Und ich mache das jetzt ganz kurz, dass wir da auch durchkommen. Ich lese ab Matthäus 5, Vers 33. Jesus sagt, ihr habt weitergehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Kopf schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Ihr sollt sagen, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, das ist vom Bösen. So, und das muss man jetzt so in diesem zeitgeschichtlichen Kontext verstehen. Zum einen ist da natürlich eine Bibelstelle zitiert aus dem Alten Bund, aus dem 3. Buch Mose, wo Gott gesagt hat, ihr sollt nicht falsch schwören, also ein Meineid ablegen, Und dann auch noch bei meinem Namen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen. Und nicht den Namen eures Gottes entheiligen. Ich bin der Herr. Und im 4. Buch Mose steht das mit dem Eid, den man vor Gott ablegt. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, sodass er seine Seele mit einer Verpflichtung bindet, der soll sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es aus seinem Mund hervorgegangen ist. Das war 4. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 3. Das waren die Grundlagen aus der Tora, aus dem Alten Testament. Darauf bezog sich Jesus hier. Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst Gott deinen Eid halten. So, und jetzt hatten die Pharisäer so ihre eigene Kiste damit gemacht. Sie wollten ja nicht Gottes Namen entheiligen. Deswegen schworen sie nicht bei Gott, sondern sie schworen, also so eine Schwurkultur war da also total verbreitet, habe ich nachgelesen. Die haben sogar geschworen, dass sie gegessen haben. Also sowas versteht man nicht, aber im Alltag irgendwie war das ständig so, diese Beteuerung, ich habe das wirklich und dann wurde geschworen. Und dann wurde halt nicht bei Gottes Namen geschworen, sondern bei, wie sagt Jesus das hier, beim Himmel wurde geschworen oder bei der Erde wurde geschworen. Oder bei Jerusalem. Oder bei dem eigenen Kopf, dem eigenen Haupt. Und er sagt, ist doch alles Kappes. Weil selbst wenn ihr dabei schwört, hat es doch immer einen Gottesbezug. Der Himmel ist Gottes Thron. Und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Und Jerusalem ist doch die Stadt des Königs. Ja, David und sein Nachfolger Jesus Christus. Und das Haupt hast du doch nicht selbst gemacht, sondern jedes Haar, was da ist, wird doch nur durch Gottes Wirken, durch das Leben, was er schenkt und, weiß, verändert. Lass das doch alles. Wenn du in Matthäus 23 ab Vers 16, da lässt er sich so richtig, noch vorher schon auch schon richtig an den Pharisäern aus und sagt das auch nochmal. Also die haben bei dem Tempel geschwört, bei dem Gold auf dem Tempel, haben dann unterschieden, wenn du beim Tempel schwörst, das ist schlimm, aber bei dem Gold oder umgekehrt, bei dem Gold darfst du nicht schwören, aber beim Tempel darfst du schwören, beim Altar darf man schwören und beim Opfer nicht und hin und her und haben dann immer so auf diese Art und Weise gesagt, das ist zulässig, das ist nicht zulässig, um den Namen Gottes nicht zu entheiligen, aber die Hinterlist war ja, ich schwöre so, dass Gottes Name nicht entheiligt wird, denn falls ich den Schwur breche, was ich ja manchmal will, dann bin ich nicht sündig geworden an Gottes Namen. Das stand dahinter. Eine Kultur der Unaufrichtigkeit. Wenn es denn angemessen war, meinen Schwur, den man getan hat, auch mal zu brechen, einen Meineid zu begehen. Zu begehen. Das Gebot war, du sollst nicht falsch schwören. Und das wollten die Pharisäer nicht 100% tun. Deswegen spricht Jesus das an. Und die Menschen drumherum, die kannten das ja alle. Und er sagt, lasst das doch alles sein. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Es geht darum, ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein. Seid so vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Aufrichtig zu sein, zuverlässig zu sein, treu zu sein, geradlinig zu sein. Ehrlich. Wenn du was sagst, kannst du dich darauf verlassen. Mir ist bei der Vorbereitung dieses Gleichnis in Erinnerung gekommen, wo Jesus davon spricht, dass ein Herr zwei Knechte oder zwei Söhne hatte. Und er sagt zu dem einen, du geh heute in Weinberg arbeiten. Und er sagt, ja, mache ich. Er geht aber nicht. Und er sagt dann dem zweiten in Folge, du, dann geh du heute im Weinberg arbeiten. Und der zweite sagt, nö, will ich nicht. Überdenkt sich das später, geht trotzdem. Und fragt dann, wer hat den Willen Gottes getan? Das ist zwar insgesamt ein anderer Zusammenhang, aber letztendlich geht es genau um diese Sache. was sage ich und was tue ich? Und ich glaube, wir haben alle unser Erleben damit, dass wir selbst an diesem Punkt versagen und das, was wir sagen, nicht tatsächlich tun oder einhalten. Das mag so manchmal im Alltag ja nicht dramatisch schlimm sein, wenn es um Kleinigkeiten geht. Aber manchmal geht es um wirklich große Dinge, wo mein Name und vielleicht auch ich als Christ, als Botschafter Christi mit angeschaut werde. Was hat denn dem sein Wort zu bedeuten, dieser Christ, wenn er da nicht zusteht? Wie kann ich ihn denn dann in anderen Dingen glauben? Euer Ja sei ein Nein. Seid zuverlässig, seid wahrhaftig. Das durchzieht unser ganzes Leben. Ja? Ich will nur mal Arbeit. Zahlst du deine Steuern für das, was du tust? Bist du ehrlich mit dem, was du offiziell erklärst? Oder wenn du im Gespräch bist, neigst du zur Übertreibung? Stellst du dich immer besser dar als nötig oder als ist? Oder wenn du in Bedrängnis kommst, greifst du dann zu dieser vielgeliebten Notlüge und stellst dich anders dar oder Situationen anders dar, als sie tatsächlich waren? Seid vollkommen, wie euer Gott im Himmel vollkommen ist. Vergleich dich ruhig an dieser Stelle. Und zwar mal mit dem Gedanken auch, was wäre, wenn Gott so verfahren würde? Wenn Gott zu dir sagt, du bist mein Kind. Und dann irgendwann sagt, du, ich habe es mir anders überlegt. Wenn Gott zu dir sagt, ich vergebe dir deine Sünde. Und dann doch aufrechnet. Wenn Gott sagt, ich sorge für dich. Und lässt dich dann aber zappeln und verhungern. Was wäre, wenn Gott so handeln würde? Ja? Wir sind untreu, aber er ist treu. So sagt es das Wort. Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Dann will ich jetzt diesen zweiten Teil vom Vergelten und Feindesliebe. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, und da kommt dieses Wort, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage dir, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für eine Belohnung erwartet ihr? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da geht es um das Vergelten und um die Feindesliebe. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und auch wieder an dieser Stelle, Gott hatte einen Rahmen geschaffen, wie Schadensersatz geleistet werden sollte. Wenn dir ein Schaden zugefügt wurde oder du einen Mangel durch irgendjemand erlitten hast, in welcher Form und in welcher Ausprägung auch immer, dann hat Gott das geregelt. Und es galt grundsätzlich, das, was dir genommen wurde, das wird dir erstattet. Und wenn es dir mit Vorsatz genommen wurde, dann hat derjenige, der schuldig ist, vielleicht noch einen Tacken draufzuhauen, ein Fünftel oder sowas. Ja? Das waren die Regelungen. Und Gott hatte diesen Rahmen geschaffen, weil er gesehen hat, wie der Mensch selbst ohne Gesetz handelte. Da, ich denke nur ganz früh im ersten Buch Mose an den Lamech. Lamech war ein Nachfolger von Kain. Kain hatte Gott gesagt, wer dir was tut, der soll siebenfach gerecht werden. Und Lamech sagte, der hatte zwei Frauen, und dann sagte der irgendwann zu seinen Frauen, und Gott hat das zu Kain so gesagt, siebenfach, aber wer mir was tut, in welcher Form auch immer, da werde ich 7 mal 70 mal rächen. Ja, das ist für mich so Ausdruck, der größte Ausdruck aus dieser Erkenntnis von Gut und Böse. Der Mensch konnte jetzt selbst sich nicht mehr orientieren an dem, was Gott sagt, was gut und böse ist, sondern er legte das jetzt selbst fest. Und in seiner Sünde verrannte er sich total. Lamech erkannte das an diesem Punkt als gut, als gerechtfertigt, Rache so zu üben. Und Gott hat diesem Ganzen einen Riegel vorgeschoben durch sein Gesetz. Und jetzt kommt Jesus im neuen Bund und er sagt, ihr sollt anders sein. Liebe soll in euren Herzen wirken. Nicht mehr, ich kriege was erstattet, was mir angetan wurde. Nicht mehr, ich liebe nur meinen Nächsten und ich darf meinen Feind hassen, sondern Jesus sagt, liebt alle, so wie Gott im Himmel euch liebt. Und er führt hier Dinge an aus dem Alltag, die jedem bekannt waren. Ja, das mit der Backe. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Das war so, der rechte Handrücken wurde jemand auf die rechte Wange geschlagen und das war eine Form von Beleidigung. Und das wurde damals strafrechtlich geahndet. Derjenige, der das tat, der hatte eine Strafe dafür zu zahlen. Aber Jesus sagt, lass dir diese Beleidigung gefallen. Nimm es hin, halt sogar die nächste Wange hin. Wenn jemand dir deinen Mantel nehmen will und dich deswegen vor Gericht zerrt, weil du eine Schuld hast, das war damals die Regelung, man musste für eine Schuld einen Pfand hinterlegen. Und da oft wurde der Mantel gegeben. Aber der Mantel sollte nach dem alten Bund für die Nacht zurückgegeben werden, damit derjenige sich zudecken konnte nachts. Dieser Mantel diente auch als Schlafdecke. Und so hatte Gott das im Alten Testament geregelt. Und Jesus sagt, wenn dir das jemand nehmen will vor Gericht, dann gib ihm auch noch dein Hemd. Lass es dir gefallen. Wenn jemand kommt und eine Meile mit dir gehen will, dann geh mit ihm zwei. Das war das Recht des Fremden, des Ortsunkündigen, aber auch der Römer, wenn die sich nicht auskannten, die konnten kommen und sagen, zeig mir den Weg. Und jeder war verpflichtet, das zu tun. Eine Meile, das war so geregelt. Und Jesus sagt, geh sogar zwei. Lass das, was dir am Bösen geschieht, zu. Widerstrebe dem nicht. Mal ganz ehrlich, wie kommt diese Botschaft bei euch an? Holla, da muss ich doch erst noch mal beten und 3 Tage Bibelstudium machen, ob es da nicht irgendwo einen Ausweg gibt. Ja, das ist der Mensch im Reich Gottes. Der Mensch verändert in das Ebenbild Jesu Christi. Der Mensch erfüllt mit seinem Wort. Der Mensch erfüllt mit seinem Geist. Ja, der gelernt hat, zu folgen. Und es gibt diese Herausforderungen ja. Wir haben jetzt letztes Jahr eine leichte kleine rechtliche Auseinandersetzung gehabt, wo wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Es ging um 400 Euro. Und wir haben mit diesem Menschen verhandelt und unsere Sicht dargelegt und nach wie vor sage ich, wir hatten Recht. Aber das wäre vor Gericht gegangen und wir haben darüber gebetet. Und dann irgendwann haben wir es losgelassen, um des Friedens willen. wollten wir nicht. Das war für mich so ein Erleben, wo ich gesagt habe, ich lasse es mir gefallen. Auch wenn es mir jetzt wehtut und ich Geld loslasse. Aber was sind 400 Mark oder 400 Euro im Vergleich zu dem Stress und dem Ärger und dem Unfrieden und der inneren Auseinandersetzung? Mit dieser Entscheidung kehrte Frieden in mein Herz ein. Mit diesen Menschen haben wir seitdem keinen Kontakt mehr gehabt. Aber wir haben für unsere Herzen etwas gewonnen. Und ich weiß doch, Gott ist da. Und eines Tages wird es bei ihm auch zu einer entsprechenden Entscheidung kommen. Ja, das ist so, ich glaube, das müssen wir lernen. Aufzuschauen zu Gott, mit ihm kämpfen, aber auch bereit sein, seinen Weg zu gehen. Ja, so wie Jesus, so wie der Vater im Himmel vollkommen ist, so sollen wir sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, bin ich irgendwie am Ende? Reicht das? Habt ihr genug Futter für die nächste Woche? Ja. Okay, Vater, ich danke dir, dass du uns deine Sicht in deinem Wort mitgeteilt hast. Jesus, ich danke dir, dass du diese Predigt gehalten hast und dass sie aufgeschrieben wurde. Und ich danke dir, dass du uns deine Sicht gesagt hast. Herr, und ich gestehe dir, und ich glaube, ich darf für uns alle sprechen, aus eigener Kraft her können wir das nicht. Herr, deine Liebe sei in unseren Herzen. Deine Liebe sei unser Motor. Deine Liebe, die alles erträgt, Herr, die alles duldet, erfülle unsere Herzen. Dein Geist, Herr, der das in uns bewirkt, erfülle unsere Herzen. Ich bekenne dir, ohne dem werde ich scheitern, Vater. Und ich danke dir, dass du uns veränderst und dass du uns hineinnimmst in dein Himmelreich. Und ich glaube, Herr, dass wir eines Tages bei dir sein werden und dass wir so sein werden, wie du es hier in diesem Wort beschreibst. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen.